und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast das Wiener Drag-Kollektiv Bro Homo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und Ungesüßt. Heute bei mir zu Gast Dixie Glow und Karl Klitt vom Wiener Drag-Kollektiv Bro Homo. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Servus.
Danke für die Einladung.
Ihr habt euer Kollektiv vor gerade mal 1,5 Jahren gegründet und seid inzwischen aus der Wiener Drag-Szene nicht mehr wegzudenken. Ihr seid keine kommerziellen Entertainer, obwohl eure Shows sehr entertaining sind. Ihr seid politische AktivistInnen. Ihr scheut euch nicht vor Konflikten und ihr seid auch gegenüber der eigenen Community zum Teil sehr kritisch und prangert Missstände an. Eure erste öffentliche Performance hattet ihr sehr spektakulär im Dezember 2022 und zwar in einem Hörsaal bei der Besetzung der Hauptuni.
Genau, das war ein bisschen eine Frühgeburt tatsächlich. Weil
sehr
das,
spontan auch.
Genau, wir waren da gerade in der Planung eben unseres ersten eigenen Events und dann auf die letzten Meter haben wir eine Anfrage, ich glaube montags bekommen, ob wir in derselben Woche Freitag in diesem Hörsaal auftreten können.
Aber nicht nur auftreten können, sondern eine Show organisieren können.
Genau, also wir haben quasi den Space gekriegt und es hieß, ihr habt diese riesen Aula für 400 Leute, ihr dürft's machen, was ihr wollt, geht schon. Und dann sind wir da hingefahren und haben uns das angeschaut und haben uns ein bisschen in die Hose gemacht und waren so, okay, und jetzt, das schaffen wir, das nutzen wir jetzt und so ist es dann passiert.
Ja, da haben wir das Logo das erste Mal richtig groß wohin projiziert und dann haben wir einfach alle dazu gebracht, ein großes Lichtermeer, durch das die Transwelle gewogen ist, zu erschaffen. Das war großartig.
Ja, die Hütte war voll, muss man auch dazu sagen. Also das war schon auch der erste wirklich ein guter Erfolg, das wollte ich sagen.
Das Drag-Kollektiv Bro Homo, das seid ihr, Dixie Glow und Karl Klitt, aber das sind auch noch andere Personen dabei.
Ja, also das ist etwas kompliziert gerade, weil wir versuchen, einen Verein zu gründen und wir haben jetzt noch nicht genau aufgestellt, wie sich das gestaltet.
Genau, also wir sind gerade die Hauptorganisationspunkte, würde ich sagen. Wir haben einen ganz lieben Bro noch in Frankreich, der gerade eben nicht hier ist, aber in unserem Herzen dabei ist. Grüße gehen raus, Bisou.
International Brolidarity.
Gaston.
Ja, und wir sind halt die OrganisatorInnen. Und da haben wir ganz viele tolle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten.
Sowieso, also das Kollektiv lebt ja auch von unseren Bromies, von unseren von unserem Artist-Pool, die einfach immer wieder mit uns auf die Bühne gehen oder für uns auf die Bühne gehen und ihre Kunst dort zeigen. Da sind ein paar coole Mäuse dabei, gell?
Was unterscheidet euch denn von anderen Drag-Artists, von kommerziellen Artists zum Beispiel?
Wow, schwierige Frage. Also ich glaube, dass ja prinzipiell alle Drag-Artists so ein bisschen unterschiedlich sind. Und was uns vielleicht unterscheidet, wo fange ich an? Also
ich finde halt der Begriff kommerziell, ich tue mir ein bisschen schwer, jemanden da eins oder je Mensch da einzuordnen und auch selber, wo würde ich mich selber verorten oder uns verorten, weil bis zu einem gewissen Grad sind wir sicher auch kommerziell oder machen kommerzielle Sachen. Ich glaube, was uns vielleicht ein bisschen hervorhebt, ist, dass wir halt, wenn man es jetzt auch im Größeren betrachtet, sehr viele Leute sind noch immer nicht in Berührung damit, dass es einfach was anderes, eine andere Art von Drag als Drag-Queening gibt. Und das merke ich immer noch, dass viele Leute, dass ich Leuten begegne, die einfach nicht wissen, was ein Drag-King ist oder dass es sowas gibt und darüber hinaus noch andere Arten von Drag gibt. Und wir spezialisieren uns ja oder fokussieren uns auf eben alle möglichen Drag-Varianten, die es so gibt und haben da eigentlich immer eine sehr, sehr große Variety im Programm. Und ich glaube, das ist was, was es noch so ein bisschen special macht im Moment.
Das finde ich total spannend, was du sagst, weil eben wenn man an Drag-Artists denkt, dann haben viele von uns wahrscheinlich immer noch ein sehr bestimmtes Bild, wie du sagst, von der Drag-Queen. Das ist vermutlich den allermeisten ein Begriff, im herkömmlichen Sinne sehr einfach erklärt, war das über lange Zeit ein schwuler Mann, der sich als Frau verkleidet. Und inzwischen gibt es da eine riesige Vielfalt und eine riesige Diversität. Und das hat sich aber in den letzten Jahren auch stark entwickelt in Wien, oder?
Dass es in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig durch die Decke geschossen ist, ist wie die Schwammerl-Sprießensee aus dem Boden. Bei all unseren Open-Stage-Events, bei jeder Bropen-Stage gibt es neue Bros, die anfangen. Und es ist wirklich faszinierend, wie viele verschiedene und wie vielfältig die Drag-Artists, die gerade entstehen sind.
Und auch was die für eine Qualität einfach mitbringen. Man muss echt sagen, es haben bei uns Leute das erste Mal performt, die mit so einer krassen Energie schon reingestartet sind und ihr Debüt geben. Also es ist extrem beeindruckend. Ja, und hoffentlich geht es auch so weiter. Und ich glaube, das, warum sich das auch so entwickelt, das sagen wir auch bei unseren Workshops immer wieder, ist so wie sich halt unser binäres Geschlechtersystem denken immer mehr aufbricht, im Idealfall, bricht sich halt auch Drag auf, weil man es eben nicht mehr in diese Binarität von King und Queen und Mann zu Frau und Frau zu Mann einteilen kann oder auch sollte. Und so entwickelt sich Drag auch in alle Richtungen und das ist gut so.
Mhm. Du hast jetzt die Workshops angesprochen. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, hey cool, möchte ich auch mal ausprobieren, wo geht man da hin?
Workshops findet man auf unserem Instagram und alles, was es gibt, findet man dort.
brohomo.drag.
Wie schaut so ein Workshop aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da?
Als erstes haben wir eine kleine Einleitung mit einer Kontextualisierung. Was ist Drag? Woher kommt das so ein bisschen? Man redet ein bisschen drüber. Wir tauschen uns aus miteinander. Und dann wird ein bisschen erklärt, so grundsätzlich, wie das Make-up technisch funktioniert und wie man eben so Contouring macht, dass es eher so oder so ausschaut, also in dem Fall schon noch binär männlich oder weiblich, aber auch, dass es eben sehr offen ist und immer am wichtigsten ist uns, dass wir rüberbringen, es gibt kein falsches Drag, jeder darf seine eigene Gender-Expression erfinden und darstellen, wie und was er möchte, was they möchte, was sie möchte, alle dürfen das machen, ja.
Und wenn wir jetzt gleich bei den Einstiegsfragen aus dem Workshop bleiben, was ist Drag und woher kommt das? Große Fragen, die man vielleicht nicht so einfach beantworten kann, aber wie beantwortet ihr das für euch und hat sich die Beantwortung dieser Fragen im Laufe der Zeit auch für euch verändert? Also ist Drag heute für euch etwas anders als noch vielleicht vor 1,5 Jahren?
Bestimmt bis zu einem gewissen Grad, weil mit mehr Informationen, die man so für sich selber sich aneignet, kommen neue Gedanken dazu. Ich selber habe mich gar nicht so viel mit Drag beschäftigt, bevor ich damit angefangen habe und habe sicher extrem viel gelernt in den letzten 1,5 Jahren. Und zum Thema, was ist Drag? Wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt und im Workshop wird das auch so benannt, dass Drag einfach Gender-Performance-Kunst ist und eine Art ist, sich auszudrücken, eine Figur, eine Rolle, es ist keine Identität. Ich glaube, das ist auch immer wichtig dazu zu sagen, dass es eben nicht eine Trans-Identität ist und etwas. Also Drag ist einfach etwas, das ziehst du an und das kannst du auch wieder ablegen und ist nichts, an dem du gebunden bist und eine ganz freie Entscheidung im Vergleich zu einer Gender-Identität. Ja, und wo kommt das her? Ich glaube, es gibt Millionen Definitionen gefühlt und man hört immer wieder ganz viele Sachen von eben Shakespeare aus dem Theater, dass es notiert wird mit Drag, Dressed Resembling a Girl zum Beispiel, weil eben Frauen nicht im Theater spielen durften, aber man kann natürlich auch nicht sagen, dass Shakespeare Drag erfunden hat, das wäre einfach gelogen und genau, Drag natürlich auch ganz tiefe Verbindung mit einfach queeren Menschenrechtsbewegungen, mit der Ballroom-Szene, genau, aber natürlich auch wichtig dazu zu sagen, einfach geprägt durch People of Color einfach auch, das kommt halt alles auch aus politischen Bewegungen. Drag ist einfach in sich selbst was Politisches. Wo genau es seinen einzigen Ursprung hat, den es, glaube ich, würde ich sagen, nicht gibt, kann man so nicht sagen.
Mhm. Wie ist das bei dir, Karl? Wie hat sich dein Drag in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten Tagen verändert? Ist das etwas, das tagesaktuell anders ist?
Ja, also so ein bisschen genderfluide die ganze Zeit schon. Das ist halt in meinem Drag aber ein bisschen statischer als in meiner Gender-Identität, weil in meinem Drag habe ich angefangen als Drag King und ich würde mich auch immer noch, nein, ich bezeichne mich auch immer noch als Drag King. Das Einzige, was sich geändert haben, sind die Pronomen. Die sind YOLO auch, also alle und YOLO. Und angefangen habe ich so ein bisschen einfach um so einen toxischen Mann auf die Bühne zu stellen, um so meine Erfahrungen, meine Frustrationen auszuleben und diese gleichzeitig halt auch einfach diesen Mann zu verkörpern, diese Selbstverständlichkeit, die mich so aufgeregt hat, sein zu dürfen. Und diese Frustration hat sich aber dann relativ schnell gelegt, weil halt einfach so die Männer, mit denen ich dann in Berührung war, ganz anders waren und ich so ein bisschen, ja, eben auch das Gender aufgebrochen habe. Mittlerweile gehe ich auch als Fisch auf die Bühne zum Beispiel oder als Hai.
Das finde ich ja total schön. Ich habe ein Interview mit dir gelesen, da hast du gesagt, deine Figur hat sich ursprünglich aus purem Männerhass heraus entwickelt.
Ja, sorry.
Und ich nehme mal an, dass dieser Männerhass sich nicht auf alle Männer per se bezieht, sondern auf eine bestimmte Art von, dieser Begriff ist so wahnsinnig überstrapaziert, toxischer Männlichkeit, aber das, was dahinter steht, ist natürlich eine Tatsache.
Ja, ja, genau, so diese also Männer aller Art schon auch, also nicht nur eine spezifische Art Mann, aber halt so mehr, was ich damals auch immer gesagt habe, das Konzept Mann, ich glaube, es war eine Mischung aus eben Frustration über meine Erfahrungen mit Männern, die halt teilweise sehr schlecht waren in meiner Vergangenheit, und aber auch eine gewisse Eifersucht auf diese Männlichkeit, die ich noch nicht wusste, dass ich sie auch will. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen als King und dann war ich so, das ist eine interessante Rolle, die ich auch gern mal länger ausprobieren würde. Und dann ist diese Eifersucht auch ein bisschen verflogen, weil ich so die Selbstverständlichkeit dann auch verkörpern konnte.
Mhm. Privilege feels good sometimes.
Ja, feels really nice.
Vielleicht eine provokante Frage, aber bist du jetzt ein bisschen Teil des Problems geworden?
Das ist eine provokante Frage. Ich glaube, ich war auch immer schon Teil des Problems. Also ich glaube auch Frauen oder weiblich gelesene Personen und wir alle leben in einem Patriarchat. Und wir alle sind Mitspieler im Patriarchat und man muss sich halt da sehr aktiv mit auseinandersetzen und versuchen, gegen diesen Strom anzugehen. Aber das ist halt, also es sind nicht alle Männer, es sind auch nicht alle Frauen, aber es sind alle Leute inkludiert, die in dieser Welt leben. Also man muss da aktiv aufbrechen, um nicht Part des Problems zu sein. Und man versucht's, aber man ist halt schon sehr indoktriniert. Das ist, wie wir alle irgendwie gebrainwashed sind.
Ja, ich würde vorschlagen, es ist Zeit für euren ersten Musikwunsch. Was darf ich euch spielen?
Oh ja, so gerne. Und ich glaube, da würden wir uns auch für den Song entscheiden, mit dem alles so ein bisschen auch angefangen hat. Es ist vielleicht eine unkonventionelle Choice und wir versuchen uns, seitdem wir diesen Song feiern, den regelmäßig bei DJ Puls zu wünschen und werden richtig
seit 2 Jahren
unsachte vom Platz verwiesen. Deswegen ist es irrsinnig schön, dass wir den diesmal einfach wünschen dürfen und er wird auch gespielt. Wir hätten gerne
Satellite von Lina Meyer-Landrut. Du grübelst, du
überlegst. Kommt überraschend. Was hat's mit dem Song auf sich?
Ich glaube, ursprünglich ist es so zusammengekommen, dass wir als Kollektiv auf einer Party waren.
Es war ein technischer Fehler.
Und es war ein technisches Problem, dass jemand diesen Song in die Warteschlange gegeben hat und unabsichtlich, glaube ich, 50 Mal hintereinander in die Warteschlange gegeben hat. Und dann hat man versucht, den so nach dem ersten, zweiten Mal so einfach so durchzuskippen, aber irgendwann war es dann zu blöd und dann lief dieser Song einfach stundenlang durch. Und umso länger er lief, umso mehr Spaß haben die Leute aber an diesem Song gefunden. Und wir sind die Leute, auch definitiv, muss man da sagen. Und dann haben wir den ganzen Abend irgendwie Satellite gehört und das war irgendwie dann auch so ein Kickstart für diesen ersten Kollektivabend. Ich glaube, das war sogar der Abend, an dem wir das erste Mal über das Kollektiv gesprochen haben zusammen, das, wo Karl mich quasi mir proposed hat, da gibt es eine Idee. Und wir hätten dich da auch gerne, ich glaube, du solltest da mitmachen. Und das war der Abend, an dem wir so als Bros geboren wurden. Deswegen würden wir hier gerne Satellite hören.
Heute bei mir zu Gast Dixie Glow und Karl Klitt von Drag-Kollektiv Pro Homo. In einem Interview habt ihr gesagt, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen. Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Bestandteil eurer Arbeit, nämlich Bildung und Aufklärung. Wie geht ihr das genau an? Ihr habt vorher von den Workshops schon erzählt, ihr macht ganz viele Veranstaltungen und Open Stages.
Ich bin so froh, dass du fragst. Ja, wir haben auch weitere Workshops geplant, nicht nur Make-up-Workshops, sondern eben auch Bildungsworkshops. Ende Juni haben wir eine Transaktionswoche und da gibt's diverse Workshops von How to Change Your Name zu How to Be an Ally, How to
tape,
how to tuck.
Vielleicht für alle, die mit diesen Begriffen jetzt noch nicht so vertraut sind, tapen, tacken, was bedeutet das genau, wie funktioniert das?
Also ist quasi auch eine Art und Weise, um den Körper zu maskulinisieren oder zu femininisieren, wie viele Nini, ich weiß es nicht.
Femininisieren.
Ist in dem Fall so, dass beim Chest-Taping, dass man quasi mit einem so einem Leukotape oder da gibt es auch spezielles Trans-Tape, kann man die Brust sich quasi unter die Achsel kleben und dann chillen deine Nippel für die nächsten 6 Stunden in deiner Achselhöhle.
Um so eine flachere und maskulinere Brust zu bekommen.
Das ist die Idee.
Tucking, selbes Prinzip, aber halt mit dem Geschlechtsteil.
Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen bei den Workshops.
Ah ja, genau. Und dann eben noch ein How-to-Ally-Workshop, das ist uns auch besonders wichtig, weil ich glaube, am allerwichtigsten ist es, dass nicht nur die Transmenschen für die Transmenschen da sind, sondern auch alle anderen Menschen sich etwas mehr damit beschäftigen, dass diese Realität existiert und man es nicht weiter verneinen kann. Genau, und sonst versuchen wir unsere Bildungsarbeit bei all unseren Eventen als Programmpunkt auch da zu haben. Dann haben wir Stände von diversen Angeboten von queeren Organisationen, ob das die AIDS-Hilfe oder Queerbase oder Courage ist. Versuchen wir diese Ressourcen zu sharen, damit die Leute halt auch wissen, wo man eben Anlaufstellen hat. Also als queere Person, wie ich nach Wien gekommen bin, ich wusste gar nicht, wo ich hin soll oder was ich machen soll. Und deswegen finden wir sehr, sehr wichtig, dieser Vernetzungsaspekt.
Und genau. Ich glaube, da kommt eben auch dann diese Quote, die du vorher gequotet hast, gut rein, weil es eben uns wichtig ist, dass wir das Wissen, dass wir unsere Arbeiten dann quasi einfach teilen können mit den Leuten und vielleicht einfach ein paar Menschen Zugänge erleichtern können durch die Plattform, die wir uns erarbeitet haben, beziehungsweise die auch durch die Leute, die uns supporten, ja entsteht, weil eine Plattform ist nur da, weil wir Leute haben, die sich für das interessieren, was wir machen. Und so ist es auch einfach ein Zurückgeben dafür, dass uns die Leute supporten. Und das hat sich halt am Anfang relativ schnell auch so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, uns ist es immer wichtig irgendwie, dass sich die Leute bei unseren Events wohlfühlen, dass es den Leuten gut geht, dass sie einfach eine schöne Zeit haben können. Und so hat sich das dann einfach erweitert, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir schon diese Events machen für eine Community, die einfach mit vielen Issues zu kämpfen hat im Alltag, dann können wir das nutzen und diese Ressourcen geben und vor allem mit Leuten zusammenarbeiten, die die Ressourcen haben, die über unser Wissen und über unsere Skills hinausgehen.
Mit Leuten zusammenarbeiten, die diese Skills haben. Karl, du hast vorher auch einige Organisationen genannt. Die AIDS-Hilfe ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Queerbase und Courage möglicherweise nicht. Was machen die zwei Organisationen?
Also Courage macht zum Beispiel auch Aufklärungsarbeit und gibt Beratungsgespräche, auch für Eltern. Die machen halt quasi auch eben Workshops und Gespräche, wo man, glaube ich, mit seinen Eltern oder die Eltern hinschicken kann, um auch einfach eine Basis zu schaffen für einfach Informationen, weil es oft auch einfach schwierig ist für queere Menschen, immer diese Bildungsarbeit und diese Education halt selbst zu machen, wenn es natürlich auch oft von einem erwartet wird, weil du die Person bist, die auch die Informationen hat und die das lebt, aber es ist einfach anstrengend und manchmal gerade auch im familiären Kreis emotional belastend und es tut einfach oft gut, eine neutrale Instanz zu haben, die einem da unterstützen kann und auch, glaube ich, hilft es vielen Leuten, damit Außenstehende das ernster nehmen können, wenn das nicht von einem selber und nicht aus einer Emotion herauskommt.
Und das sind wirklich ganz tolle Leute, die dort arbeiten. Das sind zum Teil auch PsychotherapeutInnen, die dann auch emotionalen Support geben können.
Genau.
Also eine ganze Menge an Veranstaltungen, an Angeboten, die ihr zur Verfügung stellt oder in Kooperation mit anderen Organisationen und Vereinen. Abseits von den Drag-Shows veranstaltet ihr ja auch unter anderem Panel-Talks zu queer-feministischen Themen. Zum Beispiel mit der Stand-Up-Comedian und Aktivistin Steffi Stankovic, die erwähne ich ganz besonders, weil sie auch schon hier zu Gast war.
Ja, Grüße an Steffi erstmal.
Absolut, liebe Grüße an Steffi. Das war ein Panel-Talk letztes Jahr um diese Zeit. Da wollte ich im Rahmen vom 8. März was machen und dann hab ich halt mit Bro Homo geredet und wir haben diesen Panel-Talk organisiert. Das war großartig, weil ich war Peter Patriarchat, da sind wir wieder bei dem, dass ich diese Selbstverständlichkeit so gerne hatte. Und dann habe ich mich da so in meinem Anzug hingesetzt und dann habe ich denen ganz viele dumme Fragen gestellt, die sie aber extrem gut beantwortet haben und halt auch mal gesagt haben, sag mal, wer bist du eigentlich? Und das war aber geplant so. Dann habe ich mir die tollen großen Ohren aufgesetzt. Dann war ich so, okay, dann bin ich jetzt still und hör euch mal zu. Einfach so, um die Repräsentation zu haben für den Peter-Patriarchat, der auch mal einfach still ist und sich informiert.
Ich glaube auch zur Erklärung, jetzt ist es gut, ja, bitte, so wichtig, gut zu wissen, dass wir halt auch so waren, okay, wie kann man einen, wir haben nie einen Panel-Talk organisiert bis jetzt, wie kann man das ein bisschen spielerischer auch und ein bisschen in dieses Dragige und informativ, also ich glaube, das ist bei uns immer diese Waage von, wir wollen die Leute mit so viel Information füttern wie möglich, aber auf eine spielerische Art und Weise, dass es einfach leicht verdaulich ist. Deswegen war dann eben diese Idee da, dass Karl das hosten wird, aber nicht als einfach Host oder als Karl, sondern eben in dieser Figur des Peter-Patriarchats, der heute eine Privatstunde quasi kriegt und von Leuten, tollen AktivistInnen dort Informationen gefüttert bekommt und heute einfach einmal zuhören muss, was ja sehr revolutionär war, glaube ich, für Peter Patriarchat.
Absolut, er hat viel gelernt. Mhm.
Aber eigentlich auch eine total schöne Möglichkeit, mal wirklich dumme oder banale Fragen stellen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei gewissen Themen viel besser informiert sein sollte und traue mich dann, gewisse banale Fragen gar nicht zu stellen.
Ja.
Aus Angst heraus dafür geschämt zu werden, dass ich zu schlecht informiert bin und das eigentlich wissen sollte. Insofern eigentlich auch eine total schöne Möglichkeit, mal in dieser Rolle des Peter-Patriarchats wirklich depperte Fragen zu stellen.
Absolut, ja.
Und das ist ja irgendwo immer das Schöne, wenn man sich einen Charakter baut, weil dieser Charakter darf alles können oder alles nicht können, der darf alles wissen und alles nicht wissen. Und natürlich in einem Rahmen einer gewissen Sensibilität kann man damit einfach super spielen und kann man eben auch genau diesen Raum aufmachen, mal die unter Anführungszeichen dummen Fragen zu stellen, weil eben sich vielleicht viele Menschen nicht trauen, diese Fragen zu stellen. Und wenn das jemand wie ein Peter-Patriarchat macht, dann macht das natürlich absolut viel Sinn.
Mhm. Steffi Stankovic, Comedian und Aktivistin, war bei diesem Panel dabei. In Vorbereitung auf die Sendung damals mit ihr habe ich mit ihrer besten Freundin telefoniert, mit Jolanda, und die hat gesagt, dass von Transmenschen ein ganz großes subversives Potenzial ausgeht. Seht ihr das auch so?
Ja, absolut.
Ja.
Da bin ich 100% einer Meinung. Ich glaube, dass halt alleine schon die Identität trans zu sein, sich so zu identifizieren, ist alleine schon eine rebellische Aktion.
Ja.
Gegen Patriarchat und Gendernorm.
Ich glaube auch, also so in... Wir leben in einem Patriarchat, wir leben in einem System, es ist so. Und alleine schon zu sagen, ich kann mich über dieses System oder ich möchte mich über dieses System eigentlich nicht definieren und ich kann mich in den Rahmen, die dieses System bietet, nicht einordnen, ist natürlich ein politischer Akt, der dieses System in Frage stellt in itself. Somit natürlich ist da ein riesiges Potenzial und ich glaube, es ist aber ein wichtiger Prozess natürlich, weil wie das so oft ist, der Mensch ist einfach auch irgendwo ein Gewohnheitstier und wir tun uns alle immer irrsinnig schwer mit Veränderung. Das fängt in den kleinsten Dingen an, wenn irgendwie im Lieblingsrestaurant irgendwas von der Speisekarte genommen wird, was man sehr gerne mag und das, was verändert wird. Also wir sind ganz sensibel auf Veränderung, aber merken dann doch in den meisten Fällen, dass Veränderung meistens gar nicht so schlecht ist, sondern man sich dann eh auch wieder gewohnt, weil der Mensch ist nämlich auch ein Gewohnheitstier und so wie wir Veränderungen nicht mögen, gewöhnen wir uns dann auch schnell wieder an neue Sachen. Und ich glaube, umso mehr man damit in Berührung kommt und deswegen ist diese weitläufige Repräsentation auch so wichtig und dass es immer mehr wird, weil die Leute einfach damit in Berührung kommen und immer mehr Menschen, die jetzt vielleicht auch einfach gar keine Meinung per se schon dazu haben, damit in Berührung kommen und merken, okay, es tut mir einfach nichts und ich kann einfach Menschen gegenübertreten, die so sind, wie sie sind und es wird nichts passieren und ich kann mich denen genauso normal verhalten gegenüber, wie ich mich allen anderen Menschen gegenüber verhalte. Und ich glaube ja auch, dass es für auch Menschen, die cis sind oder in diesem binären System sich eigentlich sehr wohl und gut fühlen, ja nur eine Bereicherung sein kann, wenn Kategorien aufgehen und wenn es Möglichkeitsspielräume gibt, die sich dadurch eröffnen.
Weil man dadurch nicht mehr bestimmten Erwartungen entsprechen muss, oder?
Genau, ja.
Wir nicken. Das ist ein Audioformat, aber wir nicken.
Mit eurer Arbeit stoßt ihr sehr viele Veränderungen an. Nehmt ihr euch selber sozusagen auch damit ein, dass ihr Veränderungen gar nicht so toll findet im ersten Moment? Oder vielleicht das auch eine Schwierigkeit ist, wenn Dinge neu passieren?
Das würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, dass es sicher zu Schwierigkeiten kommt. Und auch natürlich zu allem muss man sich erstmal auch selber einen Standpunkt irgendwie dann machen und sich mit den Dingen auseinandersetzen. Und ich glaube dann auch wichtig ist irgendwie so ein bisschen zu differenzieren zwischen, was ist denn meine persönliche Meinung auf manche Dinge oder meine persönlichen Gefühle, weil wie ich jetzt zu Pronomen stehe oder wie ich für mich selber mit Situationen im Alltag umgehe, wo ich sage, okay, mich berührt das nicht so arg oder ich finde das nicht so schlimm, das kann ich natürlich nicht verallgemeinern und sagen, ja, das, weil ich als Transperson das so sage, gilt das für alle, sondern ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen, dass es individuell Bedürfnisse von Menschen gibt und dass man einfach fragen kann. Ich glaube, auch das ist einfach wieder wichtig und das ist, glaube ich, so das einer der größten Prozesse, dass wir uns irgendwie darauf einlassen, dass wir einfach fragen können und irgendwie uns auch Fehler wieder erlauben dürfen, aus denen wir lernen. Also ich glaube, diese Accountability irgendwo ist auch wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht gerade voll von der Frage weggegangen bin, aber...
Bisschen, aber eine interessante Richtung, finde ich.
Total. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das auch eine Frage des Respekts, oder? Des gegenseitigen Respekts. Nicht zu sagen, oh, mir sind Pronomen wurscht und das haben wir immer schon so gemacht, deswegen lasse ich mich gar nicht drauf ein, sondern auch eine Form des Respekts einer anderen Person gegenüber, oder?
Ja, mir sind meine Pronomen wurscht, man kann für mich alle verwenden, aber wenn jemand anderes sagt, ich möchte diese Pronomen und nur diese Pronomen, dann habe ich das zu respektieren, weil meine Gefühle zu meinen Pronomen ja absolut nicht übertragbar sind auf alle Menschen.
Ja, und ich finde es ja auch oft irgendwie absurd, wie sehr wir damit anecken, gerade bei Transidentitäten, dass es da zu Veränderungen kommt oder wie sehr die Gesellschaft da irgendwie aneckt, wenn es so viele Situationen gibt, wo wir so wahnsinnig flexibel sind und uns so viele Dinge so einfach merken können. Und also ich finde dieses eine Meme da sehr bezeichnend, wo so ist, ihr könnt euch Pokémons merken, die in jeder Entwicklungsstufe einen neuen Namen und irgendwie andere Funktionen haben und das ist überhaupt kein Problem. Da bessert man sich auch gegenseitig aus, wenn jemand dein Pokémon deadnamed, weil das schon in der nächsten Entwicklungsstufe ist. Also das muss man einfach wissen, ne? Wo ich mir denke, es ist nicht so schwer. Ihr macht es echt in vielen anderen Situationen, seid ihr voll offen für neue Informationen. Oder wenn man sich bei jemandem vorstellt, fragt man auch, wie heißt die Person, wenn die Person einen Namen sagt und du sagst, nein, das so nenne ich dich nicht. Das finde ich einfach, ich finde, du heißt jetzt so. Weil ich finde, du schaust eher so aus. Das machst du auch nicht. Deswegen glaube ich, wenn wir das einfach so ein bisschen mehr integrieren, ist es gar nicht so schwer.
Also eine Frage des Wollens, nicht des Könnens.
Ja, aber lässt es sich aufhalten von Können oder Wollen? Nein, weil jetzt sind wir in der Transagender-Dynastie von Kerosin 95. Hit it!
Ja, thanks for hitting it, Stefan. Das war großartig.
Du machst ja auch Drag, oder? Deine... Es ist ja unsere Show und wir hatten ja letztens eine Show, die Broken Stage 4.0. Und da war auch eine großartige neue Künstlerin dabei bei uns.
Ja, die
namens Vivi Vulva.
Ja, und die hat da ihr Stage-Debüt bei uns gegeben und es war der Closer des Abends und es ist irrsinnig durch die Decke gegangen. Das haben die Leute echt gefeiert. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
Es war ein unfassbar genialer und toller Abend. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an euch beide und an Pro Homo, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Und ich finde das total schön, das war jetzt gar nicht abgesprochen, aber das bringt mich jetzt tatsächlich zu meiner nächsten Frage, weil ich ja finde, dass Drag etwas total Persönliches ist. Also ich mache gerade die Erfahrung, meine ersten Schritte und ich habe das Gefühl, ich lege mein Herz auf die Bühne, ich öffne mich und mache mich auch total verletzlich damit. Und davor hatte ich ein bisschen die Annahme, dass man sich hinter einer Figur vielleicht ein bisschen verstecken kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Leute, die jetzt zuhören, auch so sehen oder diese Idee haben, ach, das ist eine Figur und das hat gar nichts mit der Person selber zu tun. Ich mache jetzt gerade die Erfahrung, dass es das genaue Gegenteil ist, dass ich als Drag-Figur so viel von meiner Persönlichkeit zeige wie in keinem anderen Moment in meinem Leben.
Ja, absolut. Also ich würde dem zustimmen. ich bin ja auch Schauspieler und das mache ich beruflich und das mache ich irgendwie auch schon mein ganzes Leben lang. Und ich habe durch Drag erfahren, was es heißt, wieder Lampenfieber zu haben. Also ich habe wirklich nie Lampenfieber gehabt, egal ob ich Musical, Theater, Film, whatever gemacht habe. Ich habe da voll diesen Komfort entwickelt und war so, ja, okay, ich weiß, was ich da tue. Und dann habe ich das erste Mal Drag gemacht und wie du sagst, ja, es ist eine Figur und es ist eine Performance und man kann von außen nicht beurteilen, was ist quasi wahr, was ist nicht wahr oder wie weit affectet das die Person, die das auf die Bühne bringt. Aber halt natürlich entsteht diese Kunst aus dieser Person, die da auf der Bühne steht. Und ich glaube, das war das, was mir so irrsinnige Angst am Anfang gemacht hat oder diesen Respekt wieder gegeben hat, weil ich so wusste, ich kann niemanden außer mich selber dafür verantwortlich machen, was in den nächsten 4 Minuten auf der Bühne passiert. Von Kostüm, Make-up, Musikauswahl, Choreografie, Performance, Show, ist alles aus meiner Hand, aus meinem Herzen, dass ich da, wie du sagst, auf die Bühne lege. Und wenn die Leute das blöd finden, mache ich mich extrem verletzlich. Und auch wenn sie es gut finden, also ich mache mich angreifbar dadurch irgendwo und es ist kein Regisseur oder ein Theater dahinter, wo ich sagen kann, ja, ich mache ja nur meinen Job, ich kann ja nichts dafür, was da gemacht wird. Also es ist was irrsinnig Persönliches und es ist natürlich entsteht nur aus der Person.
Wie sind deine Erfahrungen, Karl?
Ich habe überhaupt gar keine Erfahrungen mit Performancekunst gehabt, bevor ich Drag angefangen habe. Also ist das der einzige Vergleich, den ich habe. Also stimmt nicht, ich war im Drama-Club in der Schule, aber das war nicht dasselbe. Da habe ich nicht so viel Persönlichkeit reingesteckt. Jetzt würde ich schon sagen, es ist...
Entschuldigung.
Nee, finde ich valid. Ich würde mich auch auslachen. Es ist sehr vulnerable, aber natürlich, also meine Erfahrung ist halt auch als der Macker auf die Bühne zu gehen und für mich ist es ein bisschen andersrum, dass ich da irgendwie mich schon sehr in einem Charakter drin fühle in diesen Macker-Momenten, also in anderen Performances nicht ganz so stark. Jetzt, wo ich letztens hatte, ich so ein Drag, in Anführungszeichen Drag-Queen-Debüt, wo ich mal Maria gemacht habe, das hat sich anders angefühlt. Muss ich sagen, das hat sich auch verletzlicher angefühlt, das hat sich so ein bisschen... mehr, ja, weil das irgendwie nicht, also ist nicht meine Comfortzone in dem Gender-Expressionsspektrum. Aber als Macker auf der Bühne zu stehen, ist gar nicht so verletzlich für mich, muss ich sagen. Da fühle ich mich stabil.
Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass du deine Persönlichkeit da besonders zeigen kannst oder
auch
sichtbar wird?
Gar nicht. Und ich kriege auch sehr oft die Rückmeldung eigentlich, dass wenn mich Leute dann offstage kennenlernen und so im privaten Leben mit mir interagieren, sind sie so, du bist so anders und gar nicht so krass confident wie so auf der Bühne und schon auch ein bisschen weird, ja, mhm. Im Gegensatz zu dem, wie ich auf der Bühne bin mit, ja, diesen, jetzt ist wieder halt, das ist ein Audio, kann man jetzt nicht so gut sehen, was ich gemacht habe. Ich habe aber ein paar Faxen gemacht gerade.
Gepost hat Karl, gepost. Richtig cool gepost.
Genau.
Ich finde es auch immer sehr lustig zu beobachten, auch bei unseren Shows, alle Menschen, die irgendwie Maskulinität performen. Und ich finde, umso mackerhafter es wird, diese Leute kommen da an in Full Drag, irgendwie im Holzfällerhemd mit Bart und schauen aus als so richtig confident und strong. Und das sind die nervösesten Leute und das ist so lustig. Die stehen dann da und scheppern wie so ein Kluppensackerl und... Ich finde das auch was Schönes irgendwo und eben auch was Verletzliches, ja.
Wir haben ganz zu Beginn des Gesprächs über eure Workshops gesprochen. In einem der Workshops wird es auch darum gehen, wie man ein Ally, ein Verbündeter sein kann. Vielleicht in ganz kurzen Worten für alle, die uns jetzt zuhören, wie ist man ein guter Verbündeter? Oder auch vielleicht, wo kann man sich informieren, wo kann man sich weiterbilden?
Also es gibt eben auch schon Workshop-Angebote von zum Beispiel Courage, haben wir schon erwähnt, aber auch von Niebig. Die haben zum Beispiel ein tolles Workshop-Angebot für spezifisch Arbeitsplätze und Arbeitsumfelder, wo man das queere Allyship einbauen kann.
Ich glaube, ein ganz heißer Tipp ist, also wirklich das lauwarmste Take, das man darauf geben kann, aber es gibt das Internet schon eine Weile und da kann man Sachen nachschauen. Und das lege ich Leuten immer ganz gerne ans Herz, vor allem wenn von einem so ganz viel Bildungsarbeit dann erwartet wird. Und ich verstehe eine gewisse Neugier und ganz viele Fragen und bitte stell sie alle. Aber auch manchmal verweise ich dich dann vielleicht einfach an die Suchmaschine und sage, hey, du hast so viele tolle Fragen, stell sie dem Internet. Es gibt extrem viel gute Resources dort und Auskunft da von Menschen, die sich vielleicht noch krass viel mehr reflektierte Gedanken als ich darüber gemacht haben. Und wenn du so eager bist, das zu machen, dann es ist ein Paradies. Das Internet ist ein Paradies für dich. Du wirst so fündig werden.
Ja, das Internet ist ein Paradies. Ich finde auch, wie du vorhin gesagt hast, man traut sich manchmal nicht, die dummen Fragen zu stellen. Und ich finde, die dummen Fragen stellen ist auch ein bisschen schwierig in der Situation spezifisch. Also bitte keine Fragen stellen. Die sind so, was hast du in deiner Hose? Oder also diese Fragen sind zu dumm. Es gibt eine Grenze. Leuten Privatsphäre lassen ist eine Sache und Leute respektieren mit dem, was sie dir sagen, wie sie angesprochen werden wollen und wie sie sich identifizieren. Das hat man einfach zu akzeptieren. Da gibt es keinen Diskussionsspielraum, da gibt es keinen Ja-Aber.
Mhm. Genau, und auch ich glaube zum Thema Privatsphäre ist es da auch, kann man sich einen relativ guten Kompass machen, indem man drüber nachdenkt, was sind Fragen, die ich vielleicht auch nicht gestellt bekommen wollen würde. Oder auch vielleicht, wenn ich dann so eine Frage stelle wie, was hast du in deiner Hose, auch mal drüber nachdenken, hat mich jemals jemand das irgendwie gefragt? Und warum befinde ich das jetzt im Moment für eine wichtige Frage oder für eine Information, die mir zustünde? Und was willst du mit dieser Information auch einfach? Also ich glaube halt, einen Grundrespekt einfach zu haben, ist das Mindeste irgendwie. Und zu verstehen, dass wir nie Mensch die Menschenrechte absprechen müssen, dürfen, sollen, weil wie kommst du als Einzelperson dazu, über die Realitäten von allen Individuen irgendwie zu entscheiden und zu befinden, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder wer leben darf und wer nicht, hart gesagt, aber das ist die Realität auch teilweise.
Also wenn wir jetzt so hier schon so Punkte aufzählen, will ich auch gleich weitergehen mit, was ich wahnsinnig irritierend finde, wenn sich dann Leute so krass entschuldigen, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, hört's auf. Es tut mir auch leid, dass es dir schwerfällt, aber es reicht auch einfach hier, Punkt. Und wenn du dich so schuldig fühlst, dann gibt's noch eine Art von Allyship. Du kannst auch spenden. Geld ist urhilfreich für viele queere Menschen, die sich in finanziell prekären Situationen befinden. Da kann man spenden an diverse Organisationen auch. Und wir haben ja hier schon ein paar angeführt. Die brauchen alle euer Geld. Gebt's ein bisschen Geld, wenn ihr euch schuldig fühlt. Die Entschuldigung brauche ich nicht.
Genau.
Also ich spreche für mich.
Und es ist ja voll in Ordnung, wenn du dich auch entschuldigst, weil das heißt, dass du irgendwo aware bist, dass du einen Fehler gemacht hast und einmal reicht aber einfach und dann hast du daraus was gelernt auch so. Mhm. Und das eben, wir sind auch nicht dazu da, quasi den Menschen dann ein gutes Gefühl zu geben im Sinne von, ja, nein, mach dir keine Sorgen und stress dich nicht und du machst eh alles andere, machst du so gut. Das hat so ein bisschen diesen, nein, nicht alle Männer Charakter, so immer dieses, ja, nein, du bist es eh nicht. Sondern, ja, doch, du bist es auch und ich bin es auch oft und wir sind alle Teil eines Problems und das ist in Ordnung, wenn du einen Umgang damit schaffst, der in eine positive Richtung geht.
Wir sind deswegen per se nicht mal ein schlechter Mensch, oder?
Nein. Nein. Aber wir sind alle Teil des Problems. Letzte Art von Allyship fällt mir auch noch ein, und zwar, dass man demonstrieren gehen kann, wie zum Beispiel Ende Juni 2024. Da kann man zur Transaktionswoche kommen, beziehungsweise trans viel Freude verbreiten bei der Demo am letzten Juni-Wochenende 2024. Es gibt ganz, ganz viele tolle Workshops und andere Events von Panel Talks, einer Vernissage, einem Kleidertausch und Resources, die geteilt werden. Und wir wollen alle da sehen, besonders die Allies, weil es echt wichtig ist, dass wir hier viele Menschen sind, die für Transrechte demonstrieren. Transrechte sind Menschenrechte, das heißt, wir alle Part vom Problem, können jetzt das Problem auch kämpfen.
Und wenn auch du ein Ally werden willst, ist gar nicht schwer. Du kannst einfach trans viel Freude auf Instagram folgen und da kriegst du alle Informationen, wann du wo sein kannst. Ich schwöre, das wird großartig. Und wenn das nicht reicht, dann folg doch bitte auch brohomo.drag auf Instagram, weil da kriegst du alle anderen Informationen und dann geht nichts mehr an die vorbei. Du wirst Ally des Jahres und wir freuen uns drauf und drüber.
Und dann kommst du mit trans viel Freude und machst trans viel Demo mit uns.
Ich liebe eure Wortwitze.
Ja,
wir auch.
Wir haben das in den letzten 1,5 Jahren wirklich auf die Spitze getrieben und wir perfektionieren das weiter.
Darauf erstmal einen Schulterklopfer.
Oh.
Also Ende Juni, Trans, viel Freude. Alle Infos gibt's auf Instagram und natürlich auch alle Infos zu den Veranstaltungen und Workshops von BroHomo auf Instagram, brohomo.drag. Und auch weitere Infos zu den heutigen Gästen, dixie.glow auf Instagram und karl.klitt ebenfalls auf Instagram. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Und jetzt spielen wir noch den letzten Musikwunsch. Was wollt ihr gerne hören? Ein Rausschmeißer sozusagen.
Dann entlassen wir euch mit ganz viel Liebe und wünschen uns zum Ende noch einmal Higher Love, bitte.
Vielen Dank für das schöne Gespräch, Dixie Glow und Karl Klitt vom Drag-Kollektiv BroHomo. Dankeschön.
Danke dir.
Pur und ungesüßt. Der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast das Wiener Drag-Kollektiv BroHomo.